In Frankfurt war Friedrich Stolze im 19. Jahrhundert eine kapitale Berühmtheit. Auf gewisse Weise eine populäre Mischung aus Goethe und Schiller und fürs Volk doch mehr noch als die beiden zusammen. Die Kinder lernten seine Gedichte auswendig. Die gebildeten Stände warteten sehnsüchtig auf seine neuesten politischen Satiren. Und wer sich einfach nur köstlich unterhalten wollte, der fand bei Stolze ebenfalls die passenden Verse. Als er starb, im Alter von 74 Jahren, wurde ihm fast eine Art Staatsbegräbnis zuteil. Viele schlossen sich dem schier nicht enden wollenden Trauerzug an, Frankfurter jeden Alters und aus allen Schichten. Friedrich Stolze war eben, wie es ein Zeitgenosse formulierte, einer der besten und bravsten, ein außergewöhnlicher Bürger der Stadt. Dass er ein Frankfurter mit ganzem Herzen war, hatte er oft genug bewiesen und beschrieben, unnachahmlich in seinem am häufigsten zitierten Gedicht.
Es ist keine Stadt auf der weiten Welt, die mir so wie mein Frankfurt gefällt. Und es will mir nicht in meinen Kopf neu, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein?
Der Grundstock für diesen ausgeprägten Lokalpatriotismus wurde früh gelegt. Man kann das alles nachverfolgen. Oder besser, Friedrich Stolzes Weg nach oben über eine Wendeltreppe nachsteigen. Das Stolze-Museum der Frankfurter Sparkasse in der Tönkesgasse, das 1978 gegründet wurde, residiert nämlich in einem denkmalgeschützten Treppenturm. Die Herrin dieses Turmes ist Museumsleiterin Petra Breitkreuz. Vermutlich weiß heute niemand besser Bescheid über den Dichter und Satiriker Stolze als die Historikerin.
Friedrich Stolze ist ein Bub aus der Frankfurter Altstadt. Er selbst hat sich genannt ein Rebstöcker, weil er ist in dem Gasthaus zum Rebstock geboren worden, 1816. Und er ist also wirklich am Fuße des Doms, also mitten im Herzen von Frankfurt groß geworden. Das hat ihn natürlich sehr geprägt. Die Domglocken haben den Tagesablauf der Familie Stolze bestimmt.
Der Rebstock, mein Vaterhaus, tut nah beim Patronleihe. Hoch über unser Dach hinaus, wie hoch sah ich in Steie, de Wolke nah, wo's wettert. Doch ist das Kind vom Rebestock wie oft in Nuff geklettert.
Man kann sagen, Friedrich Stolze kam aus einem ganz normalen bürgerlichen Haushalt. Aber der Vater hat schon Wert darauf gelegt, dass seine beiden Kinder also eine sehr gute Schulbildung bekommen. Also auch die Annette Stolze durfte auf eine Privatschule, eine Schule für höhere Töchter gehen. Sie war sehr literarisch interessiert, aber auch politisch und sehr sportlich. Also Dinge, die damals nicht unbedingt selbstverständlich waren für eine junge Frau. Und Friedrich Stolze hat ein bisschen drum kämpfen müssen, dass er auch eine besondere Ausbildung bekommt. Er musste halt einen Brotberuf lernen. War in dem Haus übrigens von der Marianne von Willemer am Mainufer. Dort befand sich also seine Ausbildungsstätte.
Kaufmann sollte er werden. Etwas Solides. Aber der junge Mann las auch Goethe, der ihm als Literat gefiel, und Ludwig Börne, der ihm zum politischen Leitstern wurde. Und wer Goethe und Börne im Tornister mit sich trägt, kann verständlicherweise keine Krämerseele in seinem Innern ausbilden. In die Lehre musste er gleichwohl.
Er hat aber trotzdem bei seinem Vater durchsetzen können, dass er noch eine Privatschule besuchen durfte. Und er hat einen Privatlehrer gehabt, der auch einen ganz berühmten Frankfurter Namen trägt, nämlich Textor. Friedrich Ludwig Karl Textor war sein Privatlehrer. Und Textor hat ihm also nicht nur Latein und Griechisch beigebracht, sondern auch Frankfurter Mundart.
Die Liebe zur Mundart und zu Frankfurt aber hat ihm nicht erst sein Lehrer Textor eingeflüstert. Die wurde ihm bereits vom Großvater eingepflanzt. Es gibt eine Erinnerung, die schön ist, weil sie etwas über den Geist aussagt, in dem Friedrich Stolze zu einem stolzen Bürger mit eigener Sprache erzogen wurde.
Und am Fahrdor seien wir dann an der Überfahrt in den Nache gestiegen. Und wie wir offen, also Mitte Mar waren, da hat mein Großvater zu mir gesagt, jetzt Fritzi, mach oder mol die Aare auf. Und guck der Mann hinunter, so weit als du kannst. Guckst du? Gut. Alles, was du da siehst, Hefe und Triebe, alle Häuser und Garde und das Knäppchen und dem Kleeplatz eine Insel und der kleine Mann und alle Beem und Felder bis ganz, ganz tief hinunter an der Grinkbrunne und noch viel, viel tiefer hinunter, ganz weit dahin bis an den Gutleithof und noch eine ganz halbe Stunde drüber hinaus. Das gehört all Frankfurt. Das ist alles miteinander nur frankfurterisch.
Frankfurt war nicht irgendeine Stadt, kein Spielball von Fürsten. Frankfurt war eben eine freie Reichsstadt. Und der Stolz des Frankfurter Bürgers spricht nicht nur aus des Großvaters pädagogischem Impetus, sondern auch aus den Sätzen Friedrich Stolzes selbst. Die Mundart als Ausdruck von Tradition und Eigensinn, von Selbstbewusstsein und Verbundenheit. Das hing eng zusammen mit einem politischen Bewusstsein, das durch eine freiheitliche Gesinnung genährt wurde.
Er ist in der Altstadt ein- und ausgegangen und der Gasthof zum Rebstock, der hatte noch eine Besonderheit. Dort haben sich die Demagogen getroffen, also politisch andersdenkende Oppositionelle. Und dort hat Friedrich Stolze, wie er dann später selber schreibt, so manches gehört, was nicht für unschuldige Kinderohren bestimmt gewesen ist. Also von Freiheit, von Einheit, Demokratie, Republik.
Freiheit, Einheit, Demokratie. Hätte Friedrich Stolze ein Wappen geführt, die drei Begriffe wären darin wohl tief eingeprägt gewesen. Zeitlebens hielt er sich daran. Es war ja auch eine politisch bedeutsame Epoche, in die er hineingeboren wurde. 1816, als er auf die Welt kam, war der Deutsche Bund gegründet worden. 1891, als er starb, hatte gerade die Ära Bismarck geendet. Dazwischen ging es einigermaßen turbulent zu.
Die Familie Stolze insgesamt, muss man sagen, hat bei allem da auch so ein bisschen mitgemacht. Also es fängt an, dass Friedrich Stolze zusammen mit seinem Vater beim Hambacher Fest war. Dort hat Friedrich Stolze auch Börne persönlich kennengelernt. Ludwig Börne ist sein großes Vorbild als Freiheitsdichter dann auch geworden. 1848 hat Friedrich Stolze praktisch vor seiner Haustür erlebt. Er selber hat sich dann noch als Freischärler der Revolution angeschlossen, ist in die Pfalz gegangen. Also viele wichtige politische Ereignisse hat Friedrich Stolze miterlebt und er hat sie dann nachher in seiner Frankfurter Laterne kommentiert.
Vom Greis bis auf das Kind herab, da war kein Hut, da war kein Kapp, kein Angstrehr war so abgenutzt, sie war mit Schwarz-Rot-Gold geputzt. Da war kein Palto, Nett und Sack, kein Kittel, Kamesol und Frack, kein Wams so grob, kein Rock so feu. Es war Schwarz-Rot-Gold im Knopfloch treu. Krawatteschlipp von Schwarz-Rot-Gold, mehr konnte sehen, so viel mehr wollt, da waren kein Haube und kein Hiet. Sie habe Schwarz-Rot-Gold geblieht. Da war kein Schleif, kein Buseband. Es trug die Fab vom Vaterland.
Ganz Deutschland sollte, wär's nach Friedrich Stolze gegangen, sein wie Frankfurt am Main. Eine Republik. Seine Gedichte sprechen davon, seine Satiren, seine Umdichtungen auch. Denn um der Zensur zu entgehen, mussten manchmal auch die Klassiker als trojanische Pferde herhalten. Das brachte ihm zuweilen Ärger ein. Steckbrieflich gesucht wurde er. Musste einmal sogar aus seinem geliebten Frankfurt fliehen, bis eine Amnestie es ihm erlaubte, wieder in seine Heimatstadt zurückzukehren. Wortspielerisch war er, als Mundartdichter sowieso, denn im Dialekt lässt sich manch kritischer Gedanke etwas verdaulicher verpacken. Widerstand durch die literarische Hintertür. Aber auch im Hochdeutschen reimte er sich durchs gesamte Geschehen seiner Zeit. Stolze schrieb viel, nachdem er sich entschlossen hatte, sein Auskommen als freier Autor und Journalist zu finden. Gelegenheitsgedichte und Auftragsarbeiten hielten ihn über Wasser. Als er aber seine Frau Mary heiratete und eine Familie zu ernähren war, musste er sich neue Einkommensquellen suchen. Nicht zuletzt seine Gattin drängte ihn, doch für einen regelmäßigeren Geldfluss zu sorgen. So gründete er 1852 die zu bestimmten Anlässen erscheinende Frankfurter Krebbel- und Warme Brödersche Zeitung. Zu Fasnacht wurde sie beispielsweise unters Volk gebracht. Und Fasnacht war damals eine subversive Angelegenheit. Die Narrenfreiheit allein reichte ihm aber bald künstlerisch nicht mehr aus. Und Frau Mary wünschte sich zudem ein wenig mehr Stetigkeit. Also entstand 1860 die Frankfurter Laterne, zusammen mit Stolzes engem Mitarbeiter Ernst Schalk. In der Frankfurter Laterne wurde schlicht alles behandelt.
Was in Frankfurt Thema war, was in den deutschen Ländern oder nachher im Deutschen Reich Thema war und was in der Welt vor sich ging. Also es gibt da Karikaturen, da geht es um den Sezessionskrieg in den USA, es geht um die Menschenrechte in China oder in Russland, um Polen, also alles kommt darin vor. Der englische Löwe, der Erzfeind Frankreich natürlich, es gibt kein Thema, das Friedrich Stolze ausgelassen hat.
Jetzt kommt die Zeit der Dunkelheit. Der Freiheit und der Rechte. Und die Laterne als heller Stern erleuchtet nun die Nächte.
Also es gibt da durchaus Texte, die sind ganz wunderbar, die lassen sich auch auf heutige Verhältnisse interpretieren. Es gibt zum Beispiel im Stolze-Museum eine Karikatur, das Fass der Danaiden, wo oben die Steuergelder reinwandern und unten versickert dann alles damals im Militärhaushalt. Das war damals der größte Posten im Budget des Reiches. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, das ist heute genauso, ja. Es gibt ganz herrliche Gedichte auch über die Banken und über Börsenkräche, die es ja auch in den 1870er Jahren schon mal gegeben hat. Die lassen sich quasi eins zu eins übertragen auf die heutige Finanzkrise. Ja, da muss man immer dazu sagen, das ist von 1877 oder so.
Die Frankfurter Laterne ist unzweifelhaft Friedrich Stolzes Hauptwerk. Zu den besten Zeiten hatte das Blatt eine Auflage von 20.000 Exemplaren und also noch ein Vielfaches an Lesern. Den preußischen Behörden war das nach 1866, als Frankfurt ins Königreich Preußen eingegliedert wurde, gar nicht recht. Und die Laterne wurde dann auch 5 Jahre lang verboten. Mit allerlei Tricks versuchte Stolze immer wieder die Indizierung zu umgehen. Erst 1872 konnte die Zeitschrift von Neuem regelmäßig erscheinen. Wenn man durchs Stolze-Museum geht, findet man überall Spuren dieser von menschenfreundlichem Humor getragenen Hartnäckigkeit und Redlichkeit. Stolze wusste seine politische Haltung mit Werf zu vertreten. An Bismarck beispielsweise biss sich der Satiriker regelrecht fest.
Friedrich Stolze ist also mehrfach wegen Bismarck-Beleidigung verurteilt worden und das waren zum Teil happige Geldstrafen. Also ich weiß, dass er einmal zum Beispiel schreibt, dass er 300 Mark, damals war die Mark schon eingeführt, bezahlen musste. Und er hat also für 254 Mark im Quartal ein kleines Häuschen gemietet gehabt. Ja, also da kann man mal sehen, was das für ein Verhältnis ist. Das war also mehr als 3 Monate Wohnen. Ja, also es war schon happig. Aber Friedrich Stolze hat sich davon nicht abhalten lassen. Also er hat immer wieder gegen die Zensurvorschriften verstoßen.
Wir hören und lesen von allen Seiten, der Bismarck kann die Laterne nicht leiden. Und drum bestelle sie jedermann, der wieder den Bismarck nicht leiden kann. Das ist, wie man gestehen muss, ein völlig richtig logischer Schluss.
Und man sieht auch hier schon in einer Karikatur von 1872, also auch nach der Reichsgründung, da hat dieser Bismarck-Kult ja schon begonnen. Bismarck ist riesengroß, ja, da hier unten das kleine Volk und die Freiheit, die hat er so im Würgegriff. Das ist also auch ganz deutlich. Oder hier der Friedensminister in voller Uniform, ja, also das widerspricht sich dann auch. Friedrich Stolze hat über Bismarck unter anderem dieses Gedicht hier geschrieben.
Wir können auch ohne ihn leben. Wir können auch ohne ihn sein. Es braucht ihn gar nicht zu geben. Der Himmel drum fiel nicht ein. Ein Feind jeder freien Bewegung, das ist er und war er von je. Wir sagen's nicht ohne Erregung. Wir wissen's am eigenen Weh.
Und das ganze Gedicht geht eigentlich um den Rheumatismus. Aber natürlich jeder damals wusste, wer mit Rheumatismus gemeint war, dass es eben Bismarck war, der eben sein Volk einschnürt, einengt, ihm keinen Freiraum lässt.
Um diesen Freiraum ist es Friedrich Stolze gegangen. Und in dieser Hinsicht ist er uns noch heute nah, auch wenn manche seiner gereimten Verse sehr nach dem Poesiealbum des 19. Jahrhunderts klingen. Als Mundartdichter wird er meist charakterisiert. Aber das Hochdeutsche nimmt in seinem Œuvre doch insgesamt den größeren Raum ein, was für die Verbreitung außerhalb der Stadt sicherlich förderlich war. In Frankfurt selbst erinnern heute noch einige Orte an Friedrich Stolze, auch wenn seine Texte wohl nur bei den Älteren als Schullektüre bekannt sein dürften. Immerhin. Solange Menschen wie Petra Breitkreuz in ihrem Museum begeistert von Friedrich Stolze erzählen, bleibt er den Frankfurtern weiterhin lebendig.